Hallo liebe Zuhörende, wir begrüßen euch zu einer neuen Folge der Denkfabrik Medizin. Ich bin Ingo Krenz, Internist und Nephrologe in Hamburg und mir gegenüber sitzt
Andreas Klinge, Internist und Diabetologe, auch aus Hamburg, und zusammen sind wir die Denkfabrik Medizin.
Genau so ist es. Wir besprechen heute keinen Fall, aber ich habe hier trotzdem eine Patientengeschichte mitgebracht, Andreas,
ja.
mit der es losgehen soll.
Ja.
Und zwar habe ich diese Woche kennengelernt, neu, eine junge 33-jährige Frau. Und die erzählte mir die Geschichte, dass sie mit linksseitigen Flankenschmerzen in die Notaufnahme eines großen Hamburger Krankenhauses gegangen ist. Dort traf sie auf mehrere Fachrichtungen und entscheidend war dann der Urologe, der dachte, linksseitige Flankenschmerzen könnte auch ein Nierenstein sein.
Da hat er was im Angebot.
Ja, genau. Und sie wurde ins CT gesteckt.
Oh.
Ja.
Okay, das habe ich früher anders noch gelernt. Vor dem CT hätte ich noch was anderes gemacht.
Stärken soll man anbieten. Das hatten sie da. Und dann passierte Folgendes. Das CT wurde gemacht, es wurde aber kein Stein gesehen. Also die Ursache der Schmerzen blieb auch nach dem CT unklar.
Ja.
Aber man sah auf dem CT, dass sie Zysten in beiden Nieren hatte.
Hm.
Daraufhin ist der Urologe zu ihr gekommen und sagte, ja, also er hat schlechte Nachrichten, das sähe so aus, als hätte sie angeborene Zystennieren. Also was wir heute ADPKD abkürzen.
Bitte stopp nochmal, so kenne ich das noch nicht. Wie heißt das?
Also was wir früher hereditäre Zystennieren genannt haben, das heißt ja heute autosomal dominante polycystic kidney disease. Nee, also so.
Danke für die Aufklärung, das kannte ich noch nicht.
Neudeutsch abgekürzt. Also es sieht so aus, als hätten sie Zystennieren. Und dann kommt der Satz, ich befürchte, mit 60 sind sie an der Dialyse.
Nein.
Und
oh mein Gott.
Über diesen Satz würde ich gerne im Weiteren mit dir sprechen.
Ja.
Der ist natürlich eingebunden in ein größeres Konzept. Ne? Und das nennt sich der Nocebo-Effekt.
Ja.
Dazu habe ich mal was vorbereitet. Wir sind ja beide eigentlich so, dass wir gerne in unsere Patientenbegegnungen gehen und das Motto haben, dem Patienten soll es, wenn er uns verlässt, besser gehen als vorher.
Genau, das haben wir in einer Folge schon, in unserer Weihnachtsfolge kam das, glaube ich, vor. Ne?
Ja, so dass, sag mal, ich glaube, dass wir beide schon diesen Nocebo-Effekt schon in Gedanken mitführen. Aber ich glaube, dass das ein nicht so bekanntes Konzept ist. Ne? Hättest du eine Idee, was ist das überhaupt? Also was bezeichnen wir als Nocebo?
Du hast bestimmt dazu jetzt was gelesen. Wir haben häufiger schon drüber gesprochen. Ich kann, glaube ich, eher so ein bisschen erzählen, was für mich der Nocebo-Effekt ist. Ich weiß nicht, ob sich das mit der Definition ausgleicht. Also machen wir es mal für uns als Ärztinnen und Ärzte. Wir können durch Aussagen von uns negative Effekte auslösen. Also wir können sozusagen beim Placebo, das ist ja ein bisschen das Gegenteil vom Placebo-Effekt, also da durch so eine positive Aufladung von einer zum Beispiel nicht wirksamen Pille oder der Idee, irgendetwas könnte wirken, hat der Patient einen Vorteil. Und hier ist das Gegenteil. Der Patient bekommt einen Nachteil durch das, was wir zum Beispiel tun oder sagen.
Genau, das ist schon ziemlich dicht dran. Ich habe dann natürlich in der Beschäftigung, also das war auch mein Ausgangspunkt.
Mhm.
Und in der Beschäftigung mit dem Thema, das werde ich dir nachher noch so dann darstellen, kommt raus, dass das unglaublichen Raum einnimmt in der Medizin. Unglaublich.
Also es ist viel größer, als wir denken.
Also als das, was du eben so, ne? Also der Kern ist völlig richtig, aber es kommt noch in anderen Verkleidungen daher. Ne? Also was du schon gesagt hast, ne, man könnte ja sagen, es ist die dunkle Seite der Macht, ne? Es ist die dunkle Seite des Placebo-Effektes und da ist, sag mal, in diesem, die dunkle Seite, da ist sehr viel Wahres dran. Hast du noch eine Idee, wann man auf den Placebo-Effekt gekommen ist?
Wann man drauf gekommen ist oder
ja,
wie?
Ja, also wann und wie?
Nee, habe ich gar nicht können.
Okay,
würde ich raten.
Im Zweiten Weltkrieg. Das hat beobachtet, also es soll angeblich auch schon in Hippokrates-Schriften schon Andeutungen von Placebo-Effekten gegeben haben.
Okay.
Aber sag mal, systematisch hat das beobachtet ein Herr Beecher, der war Anästhesist im Zweiten Weltkrieg. Und da ist das Morphium ausgegangen.
Ach stimmt, jetzt dunkle Erinnerungen.
Ja,
ja.
Und dann hat er beobachtet, wie eine seiner Krankenschwestern einem Patienten Kochsalz gespritzt hat und gesagt hat, ich gebe Ihnen jetzt das Morphium und Sie werden sehen, bald sind die Schmerzen viel besser. Mhm. Und tatsächlich, der Patient wurde ruhiger, die Schmerzen wurden weniger. Herr Beecher hat dann bis 1955 gebraucht, bis er dieses Phänomen dann tatsächlich in einem epochemachenden Artikel, The Powerful Placebo heißt dieser Artikel, war okay. damals im JAMA veröffentlicht worden, 1955 veröffentlicht hat. Damals hat man noch nicht gleich verstanden, dass das auch eine Kehrseite hat. Mhm. Die Kehrseite ist dann erst 1961 von einem Arzt Walter Kennedy beschrieben worden, der war Medizinhistoriker. Weiß nicht, wie der auf die Idee gekommen ist. Der hat einen Artikel veröffentlicht, The Nocebo Reaction, und hat beschrieben, dass eben wir auch negative Gefühle auslösen können.
Ja.
Oder sag mal, negative Erwartungen beim Patienten wecken, die dann tatsächlich zu Effekten führen. Mhm. Und es ist dann im Weiteren, ist ja rausgekommen, dass in den Studien, wo die Leute, also wir sagen ja immer, 20% ist ungefähr Placebo-Effekt,
ja.
in den Studien, weil in der Kontrollgruppe, die ein Placebo bekommen hat, auch ein Effekt entsteht. Aber es gibt auch den Nocebo-Effekt, der in der ähnlichen Größenordnung ist, so zwischen 20% und 25%. Und zwar, wenn du die Leute für eine Studie aufklärst und denen sagen musst, welche möglichen Nebenwirkungen auftreten können, ja, von der Studienmedikation, dann kriegt eben ein Anteil von 20% bis 25% der Teilnehmer, bekommt genau diese Nebenwirkungen, über die du aufgeklärt hast.
Das kenne ich interessanterweise aus dem Beispiel. Also wir haben in der Diabetologie relativ häufig ja bei unseren männlichen Patienten zu tun mit dem Thema erektile Dysfunktion. Und das Medikament, das ja immer angeschuldigt wird, dass das machen könnte oder verstärken könnte, sind Beta-Blocker. Und es gibt eine Studie, da haben die das gemacht, die haben Beta-Blocker oder Placebo gegeben und haben über Kreuz aufgeklärt. Den einen Leuten haben sie gesagt, das kann erektile Dysfunktion machen, bitte sagen Sie uns Bescheid, wenn, mhm, das passiert. Und der anderen haben sie es nicht gemacht. Und die Leute mit Placebo, die du über die erektile Dysfunktion aufgeklärt hast, haben genauso häufig über erektile Dysfunktion, ja, geklagt wie die unter dem Beta-Blocker.
Ja.
Also.
Das ist mittlerweile, sagen wir, für ganz, ganz viele Medikamente untersucht worden. Beta-Blocker, ich habe gefunden, zum Beispiel Finasterid zur Behandlung der Prostatahyperplasie. Bei Migräne-Medikamenten ist es gemacht worden, bei vielen Psychopharmaka. Also da gibt es mittlerweile Statine. Bei Statinen, ne? Wir kommen immer wieder zurück.
Die schlimmen Muskelschmerzen, ne?
Wir kommen immer wieder zurück zu den Statinen. Ich weiß auch nicht.
Der rote Faden
in unserem Leben.
Ja, genau.
Okay, wie kann sich der Nocebo-Effekt äußern?
Ja, also ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele unterschiedliche Arten, wie der sich, mhm, äußern kann. Mhm. Mir fällt sofort ein, ich habe vor ein paar Jahren, habe ich über ein paar Wochen einen Nocebo-Effekt ausgelöst und habe das überhaupt nicht gemerkt. Da passierte Folgendes, also bei mir ist das immer so, ich hole die Patienten aus dem Wartezimmer ab, dann setzen die sich in mein Sprechzimmer, wir sagen guten Tag und dann sind die schon immer ein bisschen aufgeregt, weil jetzt soll ja die Zeugnisübergabe stattfinden, wie ist der HbA1c? Das heißt, ich klicke da auf die Maske und dann gehen die Laborwerte auf. Das normalerweise macht das innerhalb von einer Zehntelsekunde, sind die offen. Und dann gab es eine Zeit lang, da war der, hatten wir ein Software-Update und es dauerte irgendwie 10 Sekunden, bis der Laborbogen sich öffnete, was offensichtlich dazu geführt hat, dass ich maximal genervt geguckt habe. Und ich habe nicht gemerkt, dass ich damit Patienten irritiert habe, bis irgendwann einer zu mir gesagt hat, Herr Doktor, so wie Sie gerade gucken, muss ich ja kurz vorm Sterben sein. Und da ist mir erst aufgefallen, dass ich habe natürlich überhaupt nicht geguckt wegen der Laborwerte, die sah ich noch gar nicht, sondern wegen dieser Wartezeit. Und ich bin mir ganz sicher, dass die Leute sozusagen in ängstlicher Erwartung, der Doktor guckt jetzt ganz ernst,
ja,
das kann was ganz anderes sein. Ja, ja. Ich kann gerade die Ehefrau angerufen haben und wir haben uns irgendwie genervt über die Frage, was gibt's heute zum Abendessen? Und aber durch die Art, wie wir auftreten, wie wir einwirken, wie wir drauf sind, lösen wir aus, dass die Leute denken, sie haben was Schlimmes. Oder stände schlecht um sie.
Na, das ist ja irre, ne? Weil das schon ein Aspekt, der schon berührt. Ne? Wir denken nicht daran, was wir bei den Patienten für Erwartungen befriedigen oder, sag mal, dass die mit einer Erwartungshaltung zu uns kommen, sondern wir machen da unseren Praxisalltag und, ne, und dann passiert eben sowas wie, die Rechner funktionieren nicht so, wie wir das wollen, nicht? Und alleine das schon sozusagen, der Patient ist in einer solchen Erwartungshaltung,
ja,
nicht, dass das schon einen Effekt auslöst. Und wir sind uns dessen ja null bewusst.
Absolut. Das hat natürlich auch was. Also was ich immer sehr heilsam finde, ist, wenn man gelegentlich selber mal zum Arzt muss. Also ich merke, wie gerne ich beruhigt werde. Ja, also wenn ich irgendwie bei meinem Urologen war mit einem Problem und irgendwie in etwas ängstlicher Erwartung, was denn da jetzt dabei rauskommt, wenn der beruhigende Worte spricht, ja, also den möchte man ja heiraten dann in dem das Moment. Stimmt. Mir wird dann danach immer nochmal wieder klar, wie das Verhältnis ist ja, also es gibt ja nicht nur eine Schwelle zwischen Patient und Arzt, so von wegen Profi und Laie, das bin ich dann ja, wenn ich zum Urologen bin, sitze ich da auch als kleines zitterndes Etwas und bin überhaupt nicht professioneller Arzt. Aber der ganz große Unterschied ist doch daran, für uns ist dieser Termin mit dem Patienten, weiß ich nicht, der 20. an dem Tag, der 110. in der Woche. Mhm. Und für den Patienten ist es der eine Termin im Quartal oder der Termin, wo er zum Blutdruckspezialisten geht oder zum Nierenspezialisten geht und denkt, hier entscheidet sich mein Schicksal. Und diese Ungleichheit, die muss man sich, glaube ich, immer wieder bewusst machen, dass für die Patienten diese Termine eine ganz, ganz hohe Wichtigkeit haben. Und für uns ist es, ist ja auch korrekt, es geht gar nicht anders, ist das halt der 15. Patient in der Woche, an dem Tag.
Ja. Ich habe mal aufgeteilt, die Effekte, die durch Nocebo ausgelöst werden, lassen sich unterteilen grob in körperliche Beschwerden, psychische Symptome und dann kommt so ein ganzer Blumenstrauß von Sachen, die dich vielleicht zum Teil überraschen werden. Also was du mit Leichtigkeit auslöst, sind, wenn du zum Beispiel sagst, ja, dieses Medikament, was ich Ihnen jetzt verschreibe, das macht manchmal Kopfschmerzen. Du löst solche Allgemeinsymptome wie Kopfschmerzen, Müdigkeit, Übelkeit, Schwindel und sowas, sowas, was wenig Trennschärfe hat, das löst man sehr, sehr schnell aus. Ne? Juckreiz, Schlafstörung, Herzrasen, alles sowas. Ne? Und natürlich auch Muskelschmerzen. Also körperliche Beschwerden kann man durch eine Nocebo auslösen, aber eben auch psychische Symptome. Nicht?
Das Größte hätte ich gedacht, ist, dass wir Angst auslösen.
Ja, genau. Das steht ganz oben. Ja. Angst, Misstrauen, Anspannung, Nervosität, alles solche Sachen. Das ist ja sowas, was wir uns relativ leicht vorstellen können, was in der Arzt-Patienten-Kommunikation passiert. Aber es geht eben dann auch auf eine höhere Ebene. Und das ist eben zum Beispiel, wenn wir über Nebenwirkungen von Medikamenten aufklären, da haben wir ja noch die Möglichkeit, dass wir das selber gestalten können. Kommen wir vielleicht nachher noch drauf, was wir für Möglichkeiten haben, Nocebo zu verhindern. Mhm. Aber es geht natürlich mit Waschzetteln weiter.
Ja, na klar.
Oder ein ganz großes Problem sind die Aufklärungsbögen für irgendwelche Eingriffe.
Ja, das ist spannend. Das fällt mir jetzt gerade erst, wo wir drüber reden, auf, dass es ja, da entsteht sozusagen, ich hätte fast gesagt, ein natürlicher Konflikt. Ja. Also der Konflikt zwischen juristisch notwendiger oder vielleicht auch so man ethisch erforderlicher Aufklärung und Information des Patienten und negativen Effekten, die dadurch ausgelöst werden.
Ja. Das habe ich ganz zum Schluss, sozusagen habe ich für uns das aufgehoben, diese Diskussion darüber, dass wir uns da in einem Riesenkonflikt befinden, weil wir im Prinzip sicher davon ausgehen können, wenn wir jemanden wahrheitsgemäß aufklären, dass wir Nocebo auslösen.
Ja.
Aber es geht weiter eben, dass wir auch mit solchen Interventionen, wenn wir nicht aufpassen, eben dafür verantwortlich sind, dass Leute Medikamente gar nicht erst einnehmen. Mhm. Oder aber, ich verordne ja eine ganze Reihe von Blutdruckmedikamenten. Als Blutdruckspezialist kriegst du natürlich auch schwierige Fälle zugewiesen, nicht? Also zum Beispiel ist eine typische Zuweisung ist, Patient verträgt keine Medikamente.
Ja.
Und dann steht ja so eine lange Liste von ACE-Hämmern und Calcium-Antagonisten und Diuretika und was nicht alles, was schon nicht vertragen wurde, wo man immer schon weiß, okay, da ist ein Patient, der in einer sehr, nochmal sehr starken Erwartungshaltung ist, dass das nicht funktioniert. Mhm. Dann versuche ich diese Medikamente möglichst, wir haben ja immer die Möglichkeit, eine Aussage zu framen, nennen wir das ja. Mhm. Also man kann es ja sozusagen die positive Seite des Medikaments darstellen und oft kommen die Patienten zurück und sagen, ich habe 2 Tabletten genommen und dann habe ich Juckreiz bekommen. Mhm. Das ist mir zu schnell. Mhm. Ich bitte eigentlich die Patienten, dass sie wenigstens versuchen, eine Woche durchzuhalten.
Ja.
Weil ich immer den Verdacht habe, wenn jemand nach der ersten Tablette das nicht weiternimmt, dann ist die Haltung, die er gegenüber dieser Tablette hat, die ist schon so negativ, dass er erwartet, dass er die nicht verträgt. Und dann beobachten sich die Patienten ja auch wahnsinnig. Und vielleicht ein Kribbeln oder so, was sonst durchgegangen wäre, wie mir ist der Arm eingeschlafen, weil ich komisch gelegen habe. Das wird dann plötzlich in Bezug zu der Tabletteneinnahme gestellt und es wird nicht weitergenommen. Deswegen, also wenn jemand mir erzählt, ich habe nur ein oder zwei Tabletten davon genommen, dann habe ich ganz oft das Gefühl, okay, ich treffe auf jemanden, der die Erwartungshaltung hat, das kann nicht funktionieren.
Den Effekt kenne ich natürlich auch. Ja, also sagen schon die erste Tablette Metformin wird mit irgendeiner unspezifischen Nebenwirkung, Durchfälle würde ich ja kaufen sofort. Ja, das kann passieren, aber mit irgendeiner unspezifischen Nebenwirkung, dann wird das wieder das habe ich nicht weitergenommen. Ich habe immer so überlegt, ob das Konzept der Patienten ist, eigentlich möchten die gar keine Medikamente nehmen, wollen mir das aber nicht sagen, weil das wird zu einem Konflikt führen. Nur gehen Sie mir weg mit diesem Diabetes, ich möchte keine Pillen nehmen. Das trauen die sich nicht zu sagen. Und dann nehmen Sie eine Tablette, dann funktioniert es nicht und dann ist das quasi Ausdruck des Widerstands, den Sie insgesamt gegen die Behandlung haben. Das ist sowas, was ich mir dazu überlegt habe.
Ja, aber das kann ja auch schon Folge eines Nocebos sein.
Absolut, ja, na klar.
Also, man weiß ja nicht, was haben die für Vorerfahrungen gemacht? Gab es wirklich mal ein Medikament, was ihnen Nebenwirkungen gemacht hat? Hat eine Bekannte oder ein Bekannter ein Medikament eingenommen? Wir werden ja vielleicht noch auf die Massenhysterie, was Statine angeht, eingehen. Es gibt ja Medikamente, die notorischen schlechten Ruf haben.
Ja.
Hat es ein Bekannte eingenommen und nicht vertragen? Gab es Berichterstattung in den Medien?
Ja, das hat eine Riesenauswirkung. Ne?
Darüber, alles sowas kann ja dazu führen, dass der Patient, auf den du triffst, wo du es nicht weißt, die Haltung hat, dieses Medikament, dieses ist nicht gut für mich oder kein Medikament ist gut, gibt es ja auch, ne? Diese Haltung nicht und das kann muss gar nicht du gewesen sein, der den Nocebo ausgelöst hat, sondern das kann irgendwas anderes
gewesen. Das stimmt, absolut.
Das heißt, dann Nichteinnahme von Medikamenten oder Therapieabbrüche, ne, auch das können Folgen von Nocebo sein, ne, Verschlimmerung von Symptomen. Als ich das vorbereitet habe, ist mir sofort ein Patient eingefallen, dem ich mittlerweile, ich glaube, das vierte Antihypertensivum gegeben habe und der mir dann immer erzählt, dass der Schwindel, den er schon seit Jahrzehnten hat, der wird dann immer schlimmer.
Ja.
Das heißt sozusagen eine Symptomaggravation durch ein neues Medikament. Und auch da ist es so, dass ich das so, wenn ich jetzt die Kenntnisse, die ich mir jetzt erworben habe, dass ich das Gefühl habe, okay, es ist wahrscheinlich so, dass diese negativen Erfahrungen dazu führen, dass es wahrscheinlich gar kein Medikament gibt, nicht, was ihm nicht seinen Schwindel verschlimmern wird.
Mhm.
Wechsel zur alternativen Medizin ist auch eine Folge von Nocebo. Da besteht ja irgendwie immer das Gefühl, dass das die Medizin ist, die nicht so hart rangeht, die nicht so stark eingreift. Und da ist halt auch so, nicht, wenn jemand Befürchtungen hat oder wir aus irgendeiner Weise solche Befürchtungen ausgelöst haben, nicht, dass dann sozusagen die Ausweichbewegung ist, ich gehe zur Homöopathie, da werde ich mit Sachen behandelt, die mir nicht wehtun.
Ja, also absolut. Homöopathie insgesamt Naturheilkunde. Auch das ist ja sozusagen offensichtlich, also das, was wir an Tabletten verschreiben, wird ja immer als, das ist Chemie.
Genau.
In Wirklichkeit ist ja das ganze Leben Chemie. Also auch den Tee, den wir hier gerade trinken, ist nichts anderes als Chemie.
Ja.
Aber irgendwie sind ja Kräuter und Nahrungsergänzungsmittel sind ja irgendwie, ist die gute Chemie und Ramipril ist die böse Chemie. Ja, aber das ist ja so. Und ich weiß nicht, mir kommt gerade der Gedanke an eins der Bücher, das glaube ich auch Jerome Groopman, wo die Menschen, er sozusagen Patienten unterschiedlich beschreibt. Also die einen sind eher die Zweifler, die anderen sind also Believer und Doubter.
Ja.
Und da gibt es eben auch Leute, die sind eher auf alternative Heilbehandlung und andere eher bei Schulmedizin. Also und variieren dazwischen. Aber du hast natürlich recht, wahrscheinlich, wenn man Nocebo-Effekte auslöst, verschiebt man möglicherweise das Spektrum der Patienten in eine bestimmte Richtung.
Was wir leider noch gar nicht wissen, das wurde jetzt überall ganz freimütig in den Sachen, die ich gelesen habe, zugegeben ist, wir können diese Leute vorher nicht identifizieren. Das heißt, man weiß bestimmte Eigenschaften. Man weiß zum Beispiel, dass Leute, die eher eine negative Einstellung zum Leben haben, also die wo das Glas halb leer ist, dass die eher dazu neigen. Man weiß auch, dass die Leute, die suggestibler sind, also die eher ansprechen auf solche Effekte, wenn jemand sowas sagt wie mit 60 sind sie an der Dialyse oder so, denen das näher geht, dass die empfängt, für beides übrigens. Also die sind auch eher für den Placebo-Effekt. Also,
ja, aber jetzt muss man einmal sagen, ich finde, man kann nicht von Leuten erwarten, auf diesen Satz resilient zu reagieren. Ja, der Satz ist eine Unverschämtheit. Also das ist, also so oder so, also ob das nun eine Zystennierenerkrankung ist oder nicht, ja. Ich erinnere mich gerade sehr an, das war noch im Studium, noch in Lübeck, gab es einen klinischen Untersuchungskurs das war auf einer onkologischen Station und der onkologische Oberarzt hat uns unterrichtet. Und dann hat irgendjemand von uns gefragt, was er denn denken würde, wie lange der Patient noch zu leben hat. Und da hat er gesagt, dazu würde er keine Aussagen mehr machen,
ja.
Weil er hätte in seinem Leben festgestellt, er würde immer ganz häufig schief liegen.
Ja.
Und demjenigen Patienten, dem er sagen würde, das sieht ganz gut aus, das geht nicht so schnell voran, da liest man nach einem halben Jahr die Todesanzeige.
Ja.
Und denjenigen, dem man gesagt hat, organisieren Sie Ihre Dinge, das wird nicht lang gehen, den trifft man nach 5 Jahren auf der Straße und beides sei gleichermaßen unangenehm und er hätte aufgehört, so zu denken. Das so, also deswegen mit diesen Prognosen auch, also das ist so wie früher im Film, ne? Wenn er die Nacht übersteht, ist er über den Berg, ne? Das gibt's, glaube ich, irgendwie bei der Lobeptomonie gibt's das vielleicht mal, ja. Aber bis hin zu, da hilft nur noch Morphium. Also diese Art von Prognosen, boah, ich glaube, muss man sich fern von halten.
Ja, genau, ne? Predictions are difficult, ja. Especially concerning the future.
Einer unserer
Lieblingssätze, ne? Wir sind einfach total schlecht, was Vorhersagen angeht.
Ja.
Ja, also in diesem Fall muss man ja auch sagen, ne, das ist eine junge Frau, die Anfang 30 ist. Da wird ja noch sehr, sehr viel Forschung, die Elbe runterfließen in ihrer Lebenszeit. Und man kann ja tatsächlich nicht sagen, ob wir nicht vielleicht in 30 Jahren viel weiter sind und sie eine wirkungsvolle Therapie bekommt. Ne. Also da so einen Satz zu sagen, mit 60 sind sie an der Dialyse, ich muss sagen, boi. Was ist in denen gefahren?
Ja, und zumal wir ja beide, also wir beide kennen ja auch 1-2 Patienten mit einer Zystennierenerkrankung. Da ist ja auch bei den Patienten die Progredienz sehr unterschiedlich. Also es gibt Leute, ja. Bei denen geht's schneller, es gibt Leute, ja. Bei denen geht's langsamer. Boah, solche Vorhersagen, ja, 30-Jährigen, die denkt doch, ihr Leben ist vorbei.
Hast du eine Idee, warum machen wir sowas? Also wenn ich so überlege, wir neigen doch, also ich kenne eine ganze Reihe von solchen Aussagen.
Ja.
Wenn Sie so spät zu mir kommen, kann ich auch nichts mehr für Sie tun. Oder wenn Sie kein Gewicht abnehmen, dann kann das ja nicht besser werden. Das sind ja alles so, sag mal, negativ, ne, getönte Aussagen, wo man sagen muss, warum sagen wir sowas zu Patienten, wenn wir eigentlich wissen, dass das negative Effekte auslöst?
Ja, auch da würde ich sagen, ich glaube, es gibt zwei unterschiedliche Situationen. Die eine Situation kann ich noch eher verstehen als die andere. Also bei uns ist das häufig oder passiert es gelegentlich mal, wenn Patienten mit sehr hohen HbA1c-Werten beim Augenarzt sind. Und dann sagt der Augenarzt, das passiert irgendwie 1 oder 2 Mal im Jahr, höre ich so Aussagen, dann hat der Augenarzt mir gesagt, wenn Sie den HbA1c nicht runterkriegen, dann werden Sie irgendwann blind. Auch das eine gewagte Aussage, man weiß das gar nicht, ja, auch das ist schwierig, aber da, was ich da verstehe ist, da ist jemand besorgt um das weitere Schicksal des Patienten, der befürchtet für den Patienten in seiner Betreuung jetzt einen groben, es wäre was Veränderbares in seiner Vorstellung, man könnte den HbA1c jetzt senken und dann wäre irgendwie das Risiko geringer. Das kann ich finde das nicht gut, aber das kann ich zum gewissen Teil nachvollziehen. Du siehst eine Katastrophe auf den Patienten zukommen. Die ist sozusagen übertrieben, glaube ich, in diesem Befund bei dem Augenarzt. Aber dass man da dann so interveniert. Bei einer Frau, die sozusagen jetzt erstmalig möglicherweise so eine Zystennierenerkrankung hat, das sozusagen, da fehlt mir völlig jedes Verständnis für. Weil das ist doch nichts anderes als, ich nenne es mal Panikmache. Für eine Krankheit, die er nicht behandelt, von der er nicht, also ich weiß ja auch nur zufällig was über die Erkrankung, weil wir gut befreundet sind und wir häufig über Nierenprobleme reden. Mhm. Wenn ich nicht so ein bisschen so einen nephrologischen Touch durch dich bekommen hätte, würde ich von dieser Krankheit nichts verstehen. Also ich wüsste, dass es die gibt. Mhm. Aber was man da macht und dass es prognoserelevante Faktoren gibt, das wüsste ich alles nicht. Mhm. Und dann so einen Satz rauszuhauen, das finde ich, das wirkt boshaft.
Mhm. Ich höre da so einen patriarchalischen Unterton. In so einem Satz.
Ja.
Bei der Vorbereitung kam mir, ich verfolge die Hundeerziehung jetzt, ich würde sagen, so über 50 Jahre. Also wir hatten, in meiner Kindheit hatten wir Hunde, die dann halt mein Vater erzogen hat. Und jetzt haben wir wieder einen Hund. Und früher war das so, der Hund wurde, wenn er sich nicht so verhalten hat, wie das Herrchen das wollte, wurde bestraft.
Ja,
nee, also
der kriegt da einen mit der Leine, ne?
Also das kenne ich von meinem Vater noch, genau. Der hat ihn dann auch gezüchtigt. Ne? Und mittlerweile ist das ja komplett umgeschwenkt und heute werden Hunde durch positive Verstärkung erzogen. Das heißt, die kriegen, wenn sie was richtig machen, kriegen die ein Leckerli. Ne, so lange, ne, bis sie Bauchschmerzen haben.
Und, ja, Nebenwirkung.
Und das klappt sehr gut. Mhm. Ne? Und du hast eben dann keinen ängstlichen Hund, der Angst hat vor der nächsten Bestrafung. Ne?
Ja.
Und daran musste ich so denken, wir bestrafen den Patienten doppelt in so einer Situation. Nicht? Der kriegt eine Diagnose um die Ohren gehauen, diese junge Frau. Nee, und eigentlich denkst du, die müsste doch jetzt auf den Arm genommen werden und gesagt werden, keine Sorge, wir, die Mediziner, sind bei Ihnen und begleiten Sie durch diese Erkrankung. Nee, und da wird sich sicherlich noch sehr viel tun, bis irgendwann Ihre Niere vielleicht, ne, dialysepflichtig ist. Vielleicht kommen Sie da ja gar nicht hin. Nee, sie kriegt den zweiten Nackenschlag, in dem auch noch ihr um die Ohren gehauen wird, dass sie irgendwann sowieso an die Dialyse muss. Ne?
Was wäre denn eine gute und richtige Aussage? Also die eine ist, wir haben keinen Nierenstein gefunden in ihrem CT. Mhm. Wir haben durch Zufall eine Zysten in ihren Nieren gefunden. Das ist ein Befund, den sollten Sie ernst nehmen und sollten zum Nephrologen gehen, der ist dafür der Spezialist. Mhm. Also sozusagen zu vermitteln, nehmen Sie das jetzt nicht auf die leichte Schulter im Sinne von, das ist schon nichts, weil Zyste klingt ja immer total harmlos. Das kennen alle, ne? Eine Zyste irgendwo ist was Harmloses. Und zu sagen, das so ein bisschen zu verstehen, da sollten sich drum kümmern, aber da gibt so. Das kann ich verstehen. Aber und es gibt Situationen bei mir, gerade bei jüngeren Patienten mit Typ 1 Diabetes, mit katastrophalen HbA1c-Werten, wo ich natürlich auch raschelig werde. Mhm. Weil ich kenne Patienten, bei denen das grandios schief geht. Ja, also wer sozusagen da mit 19, 20, 21, 22 laufen immer noch mit 10, 11, 12, 13 HbA1c-Werten durch die Gegend. Also da kann ich mit meiner Besorgnis auch nicht an mich halten. Mhm. Aber was ich mache ist, ich rede mit den Patienten über meine Besorgnis. Ich sag nicht, ihnen droht was Schlimmes, sondern ich sag, ehrlich gesagt, bei diesen HbA1c-Werten, ich bin in Sorge um sie.
Ja.
Und ich glaube, man muss das in so einer Form ausdrücken, weil wenn man das nicht täte und dann bricht das so raus mit diesem, na, wenn sie so weitermachen, werden sie blind. Ja, das ist ja eine Katastrophe, das kann man nicht sagen, das löst massiv was aus.
Ja.
Aber irgendwie wollen wir ja trotzdem, wir wollen ja schon auch bei den Patienten irgendwie einen Anstoß zu einer Veränderung, wollen wir ja schon hervorrufen.
Ja, die Frage ist ja, geht das über Bestrafung oder geht es über Belohnung, wenn wir an die Hundeerziehung denken?
Also durch Bestrafung geht es bestimmt nicht.
Also das wissen wir doch mittlerweile.
Ja, das ist gut untersucht, auch in der Diabetologie. Wir haben ja, es gab eine berühmt-berüchtigte Diabetes-Reha-Klinik im norddeutschen Raum, die hat den Patienten zum Thema Folgeschäden, gab es da Filmvorführungen von abgeschnittenen Füßen.
Hm.
So, also die haben wir würden das heutzutage, glaube ich, Schockfotos nennen, das, was so heutzutage auf den Zigarettenpackungen drauf ist. Das war berühmt berüchtigt. Die Patienten sind voller Angst da wieder rausgegangen. Und wir wissen sehr, sehr genau, Angst ist ein katastrophal schlechter Motivator.
Ja.
Führt das zum Gegenteil.
Hm.
So. Und dann, ja. Touché, Ingo.
Es wäre ja mal ein Ziel, dass man verhindert, diesen Nocebo-Effekt bei Patienten auszulösen.
Mhm.
Ich habe diesen wundervollen Satz gelesen, Worte wirken biochemisch.
Wow. Ja.
Also man weiß heute, dass es ist also nicht nur so, dass das ein psychisches Phänomen auslöst, dieser Nocebo, sondern man weiß eben auch, dass dadurch bestimmte Signalketten aktiviert werden, die sozusagen dann in deinem Hirn was hinterlassen, ein Engramm hinterlassen.
Ja.
Will ich gar nicht weiter ins Detail gehen. Cholezystokinin-Signalweg und so, ne, ist da, ja genau, so habe ich auch geguckt, als ich das gelesen habe. Nicht, also, aber die Forschung ist so weit, dass man weiß, wenn wir so etwas sagen, hinterlässt das eine biochemische Spur in unserem Gehirn.
Das kann man sich ja leicht vorstellen, auch wenn ich den Signaltransduktionsweg jetzt nicht repetieren kann, aber ja, bestimmt.
So, dass man jedes Mal, wenn man mit einem Patienten spricht, der Gedanke einmal durch den Kopf gehen muss, löse ich jetzt was aus? Und hat das, was ich sage, hat das das Potenzial, negative Erwartungen des Patienten, ne, auszulösen?
Mhm.
Und dann wäre ja die Frage, wie können wir das denn verhindern? Also wir beide haben ja so ohne Kenntnis intuitiv das Konzept, der Patient soll sich besser fühlen, wenn er rausgeht, als zu dem Zeitpunkt, als er reinkam. Das ist ja schon sowas. Fallen dir Sachen ein, die man machen könnte, um sozusagen die Arzt-Patienten-Kommunikation so anzulegen, dass keine negativen Erwartungen ausgelöst werden?
Das erinnert mich ein bisschen, erinnert es mich an das Gespräch, das wir mit Matthias Janik hatten zum Thema Denkfehler. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man erstmal weiß, dass es das überhaupt gibt. Mhm. Also, dass, wenn ich weiß, dass ich das auslösen kann, dann glaube ich, das schärft sozusagen die eigene Wahrnehmung dafür. Und ich, also was ich versuche ist, also ich glaube, wir beenden unsere Konsultationen immer ähnlich. Also es geht in so eine bestimmte Richtung. Wenn ich zum Ende des Gesprächs kommen möchte, kommt so eine Frage von, benötigen Sie noch Rezepte? So, aber ich glaube, dass das ist sozusagen nur die Einladung für das Ende der Konsultation. Aber ich glaube, dass es ganz wichtig ist, also nicht bei der Standardroutine-Konsultation, HbA1c ist gut und jetzt noch irgendwie noch ein paar Rezepte, sondern es ist irgendwas Ernstes zu besprechen oder es ist was Relevantes zu besprechen, dass man immer guckt, dass das Ende des Gesprächs den Weg zeigt, wo es weitergeht. Also damit sozusagen am Ende des Gesprächs eine, ich meine, es sind ja nicht immer schöne Sachen, die sozusagen am Ende dabei rauskommen, aber dass sozusagen am Ende nochmal völlig klar ist, Sie haben hier Unterstützung, wir helfen Ihnen weiter, wir sind an Ihrer Seite. Das ist sozusagen, dass man versucht, gerade am Ende der Konsultation in eine Situation zu kommen, wo geht der Weg weiter? Und nicht der Weg endet jetzt hier heute mit einer schlechten Nachricht. Das ist, glaube ich, wäre für mich ein wichtiger Punkt.
Also es ist tatsächlich so, in den Untersuchungen ist es so, je besser die Arzt-Patienten-Beziehung ist, desto seltener passiert sowas.
Ja.
Nicht? Also das heißt, wenn du diesen Patienten kennst, schon mehrfach mit ihm gesprochen hast, er dich sehr gut einschätzen kann, dann passiert sowas seltener. Es passiert eher in sagen wir, den flüchtigen Kontakten, einmaligen Kontakten, nicht? Also sowas wie da in der Notaufnahme des großen Krankenhauses. Ich glaube, da muss man besonders vorsichtig sein.
Ja, und ich glaube, also mir fällt nochmal wieder das Kapitel über das Zuhören bei Bernard Lorne ein.
Ja.
Ich glaube, dass ein großes Risiko, also ich beschreibe das jetzt mal nur für mich, darin besteht, ich versuche normalerweise wenn ich mit dem Patienten rede, schreibe ich nicht in den Computer, weil dann kann ich ihn nicht angucken.
Ja.
Und ich glaube, dass man genauso wenig, wie man keine Denkfehler begehen kann, kann man auch nicht gar keinen Nocebo-Effekt auslösen. Aber ich glaube, ja, man kann ein Gespür dafür entwickeln, wann das gerade passiert. Und wenn ich spreche und plötzlich entgleiten meinem Gegenüber die Gesichtszüge, dann muss ich das wahrnehmen und sagen, Sie gucken gerade so komisch, habe ich was Merkwürdiges gesagt? Ja. Oder haben Sie das verstanden? Ich glaube, eine gute Technik ist auch, das Besprochene nochmal zusammenzufassen oder auch zu sagen, ich habe Sie so verstanden, Sie möchten machen oder nicht machen. Also, dass man sozusagen guckt, dass das, was ich meine, verstanden zu haben, ob das auch wirklich das ist, was der Patient gesagt hat oder was er gemeint hat.
Es nimmt mir so ein bisschen, sag mal, diese Unvoreingenommenheit oder wie kann man das nennen, weißt du, dass du in ein Gespräch gehst, ohne dir vorher Gedanken zu machen.
Nennen wir es doch die Unschuld, das ist nicht so unschuldig, ne?
Das geht nicht mehr.
Ja.
Nachdem ich das, was ich jetzt hier alles gelernt habe, ich kann nicht mehr in so ein Gespräch gehen und einfach irgendwie gucken, wie es läuft und ich bin doch ein netter Kerl und der Patient.
Absolut.
Der Patient muss das doch auch finden, sondern Worte sind biochemisch, nicht? Man muss sich schon genau überlegen, was man den Patienten sagt. Ne? Und da ist das, was du eben gesagt hast, das habe ich unter empathische Kommunikation gefasst. Das wäre bei mir so ein Punkt, nicht? Also dieses aktive Zuhören, dass man dem Patienten auch den Raum gibt, dass er seine Bedenken äußern kann. Und so Sachen, solche Sätze wie, wir werden das gemeinsam durchstehen oder gemeinsam lösen, das Problem. Also, dass der Patient das Gefühl hat, du stehst an seiner Seite, nicht? Anstatt, dass du zum Beispiel sagst, sowas wie, ja, da müssen sie jetzt durch.
Ja.
Nee, das ist ja auch so ein Satz, den wir alle kennen. Mhm. Also, ne, irgendjemand kommt und sagt, das Medikament vertrage ich irgendwie nicht, ja, da müssen sie jetzt durch. Das löst sich ja was nicht Gutes aus.
Ja.
Ein Element, was wir auch schon lange kennen und auch bei Denkfehlern schon besprochen haben, das Framing. Du hast ja immer die Möglichkeit, die negative Seite zu betonen oder die positive Seite, sodass du eben versuchst, also wenn du jemanden über ein neues Medikament aufklärst und wir klären ja jetzt wahrscheinlich beide mehrfach täglich über SGLT2-Hämmer auf und die Möglichkeit, dass das Mykosen und Blasenentzündungen auslösen kann. Mhm. Weil ich sage dann immer so einen blöden Satz wie, ja, lauwarmer Urin und Zucker sind der ideale Nährboden für Bakterien und Pilze. um sozusagen das ein bisschen aufzulockern, diese Situation. Ich sage dann aber auch so Sätze wie, das passiert sehr selten. Und wenn Sie ein wenig auf die Intimhygiene achten, dann passiert es eigentlich in der Regel nicht. Und wir beide kennen auch die Aussage von einem Urologen. Ich glaube, das war ein gemeinsamer Patient von uns, wo der Urologe gesagt hat, ja, dieses Dreckzeug, das löst doch immer Blasenentzündungen aus. Mhm. Oder so in der Art.
Ja.
Ich glaube, das ist ein Patient, dem brauchst du das nie wieder anzubieten.
Nee, das ist das.
Dieses Medikament.
Die Nummer ist durch, würde ich mal etwas flapsig sagen.
Also auch da die Möglichkeit, etwas positiv darzustellen und nicht zu dramatisieren, im Gegensatz zu eben einer dramatischen Aussage, die unwiderruflich dann ist. Ne?
Ich sage was Ähnliches bei dem Medikament. Also ich sage immer so, wissen Sie, da ist dann ganz viel Zucker im Urin und Keime haben wir alle überall und die feiern dann kleine Feste, wenn da plötzlich so viel Nahrung ankommt.
Die Zuckerparty.
So, die Zuckerparty, genau. Und ich sage auch immer den Leuten, also das ist ja für eine grundsätzliche Frage mit diesen unseligen Beipackzetteln.
Ja.
Ich sage den Patienten immer wieder, sie wissen, wofür die da sind. Und dann gucken die mich groß an. Ich sage, das ist ein juristisches Dokument.
Ja, genau.
Das ist dafür da, dass wenn sie das Medikament nehmen und sie kriegen plötzlich pinke Haare.
Ja.
Und wenn das dann da drin steht, dann können sie den Hersteller nicht verklagen. Dafür ist das da. Es ist nicht dafür da, für eine seriöse Information. Das machen wir hier miteinander.
Genau. Also das formuliere ich ein Tickchen anders und sage, die Waschzettel mögen Sie bitte nicht lesen. Sage ich ganz proaktiv, ja. Die seien von Juristen geschrieben und nicht von Ärzten. Und ich würde Sie bitten, dass wenn Sie jetzt beobachten, dass Sie, wenn Sie das Medikament neu einnehmen, dass etwas auftritt, wo Sie denken, das könnte eine Nebenwirkung sein, dass Sie das mit mir besprechen.
Ich sage den Patienten auch, das ist ja sozusagen sogar ein Rückgriff auf das, was du ganz am Anfang gesagt hast, je mehr Sie den Beipackzettel lesen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Nebenwirkung bekommen.
Ja. Genau.
So, und das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und dann kommt ja eben, wir sind jetzt ja an dem Punkt, den wir vorhin schon mal angesprochen haben, diese Diskrepanz zwischen keinen Nocebo-Effekt auslösen, aber korrekt aufklären. Was machen wir? Ich finde es bei den SGLT2-Inhibitoren finde ich es irgendwie relativ harmlos. Ich rede mit denen immer drüber, dass, also meine kriegen das ja in aller Regel, wenn sie die haben auch noch hohe Blutzuckerwerte. Mhm. Das heißt, bei denen ist das relativ deutlich harmtreibend, gerade wenn der Zucker noch schlecht eingestellt ist. Darüber rede ich deutlich. Mhm. Wenn der Zucker sinkt, wird dieser Effekt auch besser. Und dann rede ich über diese Infekte. Das mache ich ganz ähnlich wie du. Aber zum Beispiel, ich gebe Patienten Statine, ohne über Muskelschmerzen zu sprechen. Mhm. Also wenn du die anguckst, die Häufigkeit ist, einer von 1000 nimmt es nicht mehr deswegen ein. Und ich befürchte, bei einer so seltenen Nebenwirkung, wenn ich die jetzt bei jedem Patienten erwähne, dann kriegen mehr als einer von 1000 die Nebenwirkung.
Also
ich sage immer, wenn sie Nebenwirkungen bekommen, melden sie sich, so wie du das eben auch gesagt hast. Ja. Aber ich würde spezifisch bei den Statinen, die Muskelschmerzen erwähne ich nicht extra.
Ja, also ich habe Zahlen gefunden, dass wenn Patienten aufgeklärt werden, 50-60% kriegen Muskelschmerzen.
Nein. Wow.
50-60. Und ich meine, ich weiß gar nicht, ob die noch zu retten sind. Weißt du, also es gibt doch im Fernsehen diese Cholesterin-Dokumentation, die eine Zeit lang auf Arte, glaube ich, lief.
Genau, der große Bluff.
Wo Patienten uns dann reihenweise angesprochen haben, haben sie das gesehen und die Cholesterine und alles ist schlecht und so. Das sind einfach, also wir können noch mal verallgemeinern. Es gibt einfach Medikamente, die haben doch einen total schlechten Leumund in der Bevölkerung.
Ja.
Also ich glaube, Insulin gehört auch dazu, oder?
Total. Ja. Also Insulin macht dick und Unterzuckerung und ist total kompliziert.
Cortison würde man da vielleicht auch noch so ein bisschen reintun.
Meinst du? Ich glaube, das Cortison hat bei uns ein schlechtes Image.
Okay.
Bei den Patienten ist das sozusagen, dann habe ich die Cortisonspritze bekommen und dann waren meine Knieschmerzen viel besser. Also ich glaube, bei den Patienten, also ich muss ja immer sozusagen, bei mir kommen immer Patienten an, also es gibt Orthopäden, die geben den Patienten einfach, die haben Diabetes und die wissen das auch, die geben denen die Spritze und sagen denen nichts dazu und die Patienten sind völlig erschrocken, dass sie am nächsten Tag 350er Werte haben. Und es gibt Kollegen, die kommen und sagen, sprechen Sie mit Ihrem Diabetologen, ob das okay ist mit der Medikation. Das finde ich gut, weil dann können wir sozusagen abwägen, wie doll sind die Beschwerden, aber an dieser Spritze hängt dieses, dann werden die Beschwerden deutlich besser. Also die Patienten finden das, glaube ich, eher gut.
Okay. Ich kann zum Beispiel sagen, Dialyse löst auch Nocebo aus.
Na klar.
Das ist oft das Erste, was, wenn ich Patienten neu kennenlerne, weißt du, das Krea ist 1,5 oder so. Mhm. Ne? Und dann sagen die, Doktor, muss ich an die Dialyse.
Ja.
Weißt du, wo du als Fachmann irgendwie denkst, also die Dialyse ist Jahrzehnte entfernt, wenn überhaupt. Ne? Und wir haben mittlerweile gute Möglichkeiten, die Progression einer chronischen Nierenerkrankung aufzuhalten. Vielleicht, ich sag dann manchmal so Sätze, also ja, sie kommen an die Dialyse, aber nicht in diesem Leben.
Ja.
Ist so einer meiner blöden Sprüche, ne? Für dieses Leben reicht die Niere, vielleicht im nächsten. So, solche Sätze, um das irgendwie anders zu framen.
Aber das ist zum Beispiel, ich finde, da fällt mir gerade ein struktureller Nocebo-Effekt ein. Mehrere der Praxen, in denen Nephrologen sitzen, an die ich Patienten überweise, heißen Dialysezentrum.
Ja.
Und das, glaube ich, löst strukturell Nocebo aus.
Ja.
Weil ich schicke die da ja, also ich sage ihnen, das sage ich denen immer aktiv. Ich sage, ne, Nephrologen und empfehle zum Beispiel, da und da können sie hingehen. Und sage ich, wundern Sie sich nicht, außen dran steht Dialysezentrum. Mhm. Sie gehen da aber hin, damit wir das verhindern. Mhm. Aber das muss man aktiv sagen. Und deswegen, ich finde das, nochmal, es ist korrekt, da werden Dialysen durchgeführt, dass da Dialysezentrum draußen dran steht. Aber für die Patienten, die da zur nephrologischen Behandlung hin sollen, ist das eigentlich schlecht.
Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das ist ja alleine die Bezeichnung. Das habe ich dem Patienten auch immer so gesagt. Ich habe mich eher verstanden als sozusagen der Anwalt der Niere, ist so ein Satz, den ich auch benutze. Und dass mein Ziel ist, Dialyse zu verhindern.
Aber dazu müssen sie erst zu dir vorgedrungen sein.
Ja, dann müssen sie einmal rein da.
Der große Vorteil von deiner Praxis ist, da steht draußen nicht Dialysezentrum dran. Aber das steht ja in vielen Praxen. Und das ist ja, nochmal, das ist ja völlig korrekt, weil da sind ganz viele, da werden ja Dialysen durchgeführt. Aber es führt eben für die Patienten, die da hin sollen zur nephrologischen Mitbehandlung, weil wir gerade das verhindern wollen, führt das zu so einer, so, nennen wir es mal Framing-Effekt.
Ja. Wir leiten aber so ganz langsam über zu dem großen, riesen ethischen Konflikt. Und da habe ich gefunden, dass es jetzt Untersuchungen gibt, wo bei Patienten Aufklärung, das heißt im Englischen Informed Consent wird das genannt, und diese neue Methode wird Layered Consent, also geschichtet oder gestufter Consent. Das heißt, es ist so, dass sie Untersuchungen gemacht haben und Patienten gefragt haben, wie intensiv und tief sie aufgeklärt werden wollen, und haben dann geguckt, bei welcher Gruppe dann so eine negative Erwartungen entstanden sind und eventuell auch Symptome, die damit in Verbindung zu bringen sind.
Ja.
Und das fand ich ein total spannendes Konzept, dass man ja den Patienten einbinden kann und fragen kann, wie genau wollen sie es denn wissen?
Das finde ich spannend, weil bisher haben diese Aufklärungsbögen, die haben ja zwei Optionen. Aufklärung oder, das kann man auch ankreuzen, Patient wünscht keine Aufklärung. Aber sozusagen ein Stufenmodell zu haben, das finde ich total spannend, weil das ja, das finde ich gut.
Ja, ne? Und es ist tatsächlich so, dass eine ganze Reihe von Patienten die Möglichkeit wählen, eben nicht in der vollen Tiefe. Du bist ja eigentlich verpflichtet, auch noch über seltene Nebenwirkungen aufzuklären. Ich weiß nicht, ob das überhaupt jemand macht, so. Also wenn ich meine kardiologischen Kollegen angucke, die für Herzkatheter aufklären, das dauert keine 5 Minuten.
Mhm.
Dann haben die irgendwie die wesentlichen Sachen, Bluterguss an der Einstichstelle oder irgendwie sowas, und zack, zack, ist das gemacht. Das ist ja, hält ja den Betrieb auf, wenn du plötzlich irgendwie so eine Aufklärung machen musst und eigentlich der nächste Patient schon im Wartezimmer sitzt. Die Aufklärung ist ja eigentlich immer was, womit du nicht rechnest, dass das noch in die Behandlungszeit, in die 30 Minuten, die wir haben, mit reinkommt.
Aber die Art der Aufklärung spielt ja eine riesengroße Rolle. Mir fällt gerade eine Geschichte ein, viele Jahre her, da war eine Freundin von mir, hat in der Ambulanz, der Hals-Nasen-Ohren-Ambulanz eines großen Hamburger Krankenhauses gearbeitet. Und durch diese Ambulanz gingen auch die Patienten durch zur Aufklärung, die dann zu einem elektiven Eingriff ein paar Tage später kommen sollten. Und die stellten plötzlich fest, dass der OP-Plan sich leerte. Da kamen plötzlich, die Patienten sagten immer die Eingriffe, zu den elektiven Eingriffen sagten die Termine ab. Und die sagen, was ist passiert? Und dann haben sie eben festgestellt, dass dort ein neuer, junger Kollege war, der offensichtlich sehr gewissenhaft, aber eben auch mit so einem etwas schweren Impetus die Patienten aufgeklärt hat, die große Angst vor der Operation bekommen haben. Und dann plötzlich haben 60% der Patienten die geplanten Eingriffe abgesagt.
Ja, das ist ja, sag mal, ein grandioses Beispiel für Nocebo.
Ja, absolut.
Boah.
So.
Was und haben Sie mit dem gemacht?
Der ist entsorgt worden, glaube ich, an eine andere Stelle. Der war nicht mehr zuständig. War so, nicht, das ist so, wie du das gerade beschreibst. Ne? Die Aufklärung ist doch eher hinderlich. Das ist nichts, wo man denkt, so, da brauchst du jetzt den erfahrensten Kollegen für. Mhm. Hm, vielleicht doch. Mhm. Ne? Wenn du sozusagen der möchte keinen Fehler machen, der möchte nicht, dass Patienten irgendwas zustimmen, was gefährlich sein könnte, der kann es selber möglicherweise auch nach eigenem Ermessen ja noch gar nicht einschätzen. Der ist kurz dabei gewesen, genau. Der weiß gar nicht, was gefährlich ist. Ja. Der kennt auch nur den Bogen. Und also ich glaube, die Frage ist ja, das finde ich nochmal spannend, weil gerade bei diesem Schichtenmodell, wie gut hilft es, also mir persönlich zum Beispiel helfen Zahlen weiter. Also wie häufig ist eine solche Komplikation? Ich erzähle mal eine persönliche Geschichte, die ist jetzt, weiß ich nicht, 25 Jahre her, sollte ich an der Schilddrüse operiert werden. Mhm. So, als Arzt beim Arzt ist ja nicht so ganz unkompliziert, aber ich saß dann also vor einem anästhesiologischen Oberarzt, der mich aufklären sollte für die Operation und in die Aufklärung, der legte mir den Zettel hin und begann mit den Worten, Sie kennen ja die üblichen Risiken, bitte unterschreiben Sie doch hier. Da habe ich gesagt, sorry.
So sportlich geht's nicht.
Also ich sei hier doch total Patient in der Patientenrolle und hätte einen Bammel vor OP und Narkose. Er möge doch bitte einmal.
So. Ja.
Dann hat er das gemacht, das übliche Infektion und Nachblutung. Und dann kam jetzt aufs Thema Nachblutung. Und dann erwähnte er Nachblutungen, die so stark sein könnten, dass man transfusionspflichtig würde und dann mit der möglichen Gefahr der Infektion mit Hepatitis oder HIV durch eine Blutkonserve. Und da kriegte ich große Augen. So, und ich gesagt, boah, das hat, helfen Sie mir mal einmal, wie häufig ist denn das? Dann hat er gesagt, das fände er eine blöde Frage. Er hätte keine Zahlen. Das fände er jetzt auch übertrieben genau von mir. So, also wir drohten aneinander zu geraten. Und dann habe ich irgendwann zu ihm gesagt, machen wir es doch mal andersrum. Sie sind doch hier erfahrener Oberarzt. Wie häufig ist es bei Ihnen bei einem gesunden 30-Jährigen, der ich damals war, passiert, dass bei einer Schilddrüsenoperation eine so starke Nachblutung war, dass es eine Transfusion bedurfte? Guckt er mich an, noch nie.
Noch nie.
Genau. Sag ich, danke, das wollte ich wissen.
Ja.
Ja, du willst ja eine Einschätzung. Ja, ja. Deswegen, also sozusagen dieses, da war die Aufklärung, war so, das fiel so nebenbei ab. Ist mir schon klar, und jetzt musste der Oberarzt, der das sonst nicht macht, musste hier einen Kollegen aufklären. Aber die Zahl hilft mir. Ich habe das noch nicht erlebt. Mhm. Das sage ich manchmal auch Patienten, ja?
Ja, genau.
Davon habe ich auch gelesen, erlebt habe ich das noch nie und ich mache jetzt 30 Jahre Medizin oder so. Ja. Also diese Art von Einschätzung oder das ist eine häufige, also Patienten kommen doch auch zu mir, oh, ich soll jetzt zum Herzkatheter. Ich bin da aufgeklärt worden, ich habe mich gar nicht getraut, richtig zu fragen, ist das denn gefährlich? So, dann kann ich sagen, ich kenne ganz viele meiner Patienten. Das, was ich manchmal erlebe, ist, dass die irgendwie einen Bluterguss in der Leiste haben. Was Schlimmeres habe ich eigentlich in den letzten 20 Jahren nicht erlebt.
Ja.
Das brauchst du doch als Patient, um einschätzen zu können.
Ja,
das ist wie das Risiko, irgendwie Auto zu fahren oder sich in ein Flugzeug zu setzen.
Also okay, zurück zu Layered Consent, zu diesem Konzept, dass man also mit dem Patienten vereinbart, ne, wie intensiv er aufgeklärt werden möchte. Das ist natürlich jetzt noch nicht rechtens, nicht, sondern das wird im Rahmen von Studien gemacht,
ja.
Sodass man das noch nicht offiziell als ein gutes Konzept rausgeben kann. Aber zumindest gibt es Untersuchungen und es wird geforscht, ob man eben durch eine übergenaue Aufklärung, dass man eben, wenn man das versucht zu reduzieren, dass man Nocebo verhindert.
Okay.
In den Artikeln stand, das kann man bis jetzt natürlich nur bei kleineren und harmloseren Eingriffen machen. Wahrscheinlich, wenn du eine große Herz-OP kriegst, wo dein Brustbein aufgemacht wird und in deinen Thorax geguckt wird, da musst du wahrscheinlich doch irgendwie noch genauer aufklären.
Da sind die Risiken aber natürlich auch viel größer als, weiß ich nicht, bei einer Tonsillektomie oder so, schätze ich mal.
Okay, aber das bringt uns ja zu dieser Riesenfrage, dass wir auf der einen Seite stehen wir ja eigentlich auf der Seite der Patienten oder nur so erlebe ich mich, ne, und der oberste Satz für uns ist ja do no harm, primum nil nocere. Und auf der anderen Seite bist du rechtlich verpflichtet, den Patienten ausführlich aufzuklären über die möglichen Nebenwirkungen, damit er autonom, ist ja immer das große Wort, autonom, sich eine Meinung bilden kann, ob er sich diesem Eingriff unterzieht oder nicht. Und in dem Moment, wo du ihn ausführlich aufklärst, weißt du, ich löse Nocebo aus. Wie geht man mit so einer Situation um?
Also ich glaube, das wird mir gerade nochmal klar ist, ich tue mich schwer damit, wenn ich persönlich aufgeklärt werde, dass der mich aufklärt, nicht derjenige ist, der den Eingriff macht. Also der Oberarzt, der mich aufgeklärt hat, der Anästhesie war nicht derjenige, der die Narkose hat, das war uns beiden vorher klar. der Kollege in der HNO-Ambulanz, der neu dabei ist, macht nicht die Operation. Im ambulanten Bereich ist das anders. Wenn du bei mir eine Nierenbiopsie machen willst, also ich glaube, du machst keine mehr selber, weil das bei dir nicht passt, aber wenn du mich dafür aufklären würdest, würdest du die Untersuchung machen. Du wärst derjenige, der die Nadel da in mich reinsteckt. Und das, glaube ich, würde nochmal diesen Aspekt, den du am Anfang sehr betont hast, es muss eine gute Beziehungsebene sein. Und dazu ist es aber, glaube ich, auch wichtig, dass eigentlich derjenige, der die Aufklärung macht, auch derjenige ist, der dann den Eingriff macht, damit ich sozusagen ein Zutrauen daran habe. Das ist im Krankenhaus, glaube ich, das krasse Gegenteil der Fall. Es operiert irgendwer und die Aufklärung auf der Station macht der Stationsarzt, der aber gar nicht notwendigerweise der Operateur ist. Vielleicht müsste man, also das glaube ich, wäre so ein Punkt, wie können wir die, weil ich glaube, auch wenn es eine Beziehung gibt, die muss ja gar nicht jetzt wahnsinnig lang sein, aber dass man sich kennt und man weiß, okay, das ist derjenige, der dann irgendwie am Ende das auch macht, dann glaube ich, kann man auch als Patient sehr viel besser abschätzen und dann glaube ich, entstehen auch weniger Nocebo-Effekte.
Das wird ja häufig geopfert, dieses Prinzip, dass derjenige, der, ich glaube, das sollte sogar so sein, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wie die rechtliche Situation ist, ob derjenige, der den Eingriff macht, auch aufklären muss.
Ich glaube, müssen tut das nicht.
Okay, weil also wenn ich unsere Gruppe angucke, dann ist das so, dass eben, damit der Ablauf geschmeidig ist, wird die Aufklärung, also wenn ich zum Beispiel jemanden, so ich untersuche ja eine periphere Gefäße und manchmal auch eine Hälse und schicke Leute dann eben zur Intervention, wenn das nötig ist. Ich kläre dann, es ist meine Aufgabe im Rahmen dieses Ablaufes, dass ich den Patienten aufkläre über den Eingriff.
Ah, okay.
Das macht nicht derjenige, der dann tatsächlich die Angio und den Eingriff vollzieht. Und bei den Choros ist das genauso. Das machen auch so die Kardiologen in der Praxis, aber die Choro wird dann ganz woanders gemacht.
Ja, das liegt natürlich auch daran, also das ist, glaube ich, eine klare Bedingung zwischen Aufklärung und Durchführung des Eingriffs müssen mindestens 24 Stunden liegen, wenn es kein Notfall ist. Und das ist natürlich schwer anders zu organisieren, nicht? Also
ich habe es mir schon immer zur Regel gemacht, dass ich eben immer in dem Tonfall aufkläre, dass ich sowas sage wie, ja, also es gibt manchmal einen Blutdruckguss an der Einstichstelle, das ist eigentlich wie so ein blauer Fleck und geht innerhalb von 2-3 Wochen, zieht sich das wieder zurück. Das ist völlig harmlos, wenn das da so in der Haut ist und ganz weich ist. Ganz selten passiert es, dass der Blutdruckguss sich abkapselt und dass das dann irgendwie so wie ein Tischtennisball so fest wird. Und ich habe aber in den letzten 10 Jahren, habe ich sicher nicht mehr erlebt, dass das dann operativ entleert werden musste. Also ich versuche dann immer so eine Einordnung. Ich sage auch so Sätze wie, diese Aufklärung, die wir jetzt machen, 99% der Fälle laufen glatt durch und wir hätten diese Aufklärung nicht gebraucht. Wir machen die Aufklärung für den einen von 100, wo tatsächlich eine Nebenwirkung auftritt. Also ich versuche immer sozusagen das so zu framen, dass dem Patienten klar ist, wir müssen das jetzt, wir sind gezwungen, das rechtlich zu machen, aber es ist für den ganz, ganz seltenen Fall das, was passiert.
Ich sage den Patienten auch, ich sitze ganz häufig sozusagen mit beiden Händen und spiele so ein bisschen so die Waage. Und ich sage, wissen Sie, das ist wie immer im Leben bei den Entscheidungen, was ist das Risiko und welchen Nutzen hat das? So, und deswegen, es gibt ja auch durchaus Situationen, wo wir, bleiben wir bei der Herzoperation, ja. Das Risiko ist viel höher als natürlich bei einem Herzkatheter, aber der Nutzen ist auch viel größer, weil das sind in aller Regel ja Leute mit sehr, sehr großen, komplexen Mehrgefäßerkrankungen. Also, dass es um dieses Abwägen geht, das mache ich immer bildlich deutlich, indem ich die Hände sozusagen rauf und runter bewege. Und klar, also Herzkatheter ist das Risiko viel geringer. Ich mache das ganz ähnlich wie du, wobei ich also Herzkatheter kläre ich ja persönlich nicht auf. Aber ich bin erstaunt, wie viele Patienten, die schon aufgeklärt sind und dann bei mir sitzen und sagen, können Sie mir das nochmal erklären? Ich habe das nicht ganz recht verstanden. Die sich in diesem, ich weiß nicht, ob es die Geschwindigkeit ist oder ob es sozusagen die Autorität des Kardiologen ist, dass man sagt, oh, da habe ich mich nicht getraut, richtig zu fragen. Und ich glaube, das vielleicht ist auch nochmal ein Punkt, ja. Also wenn Patienten gar keine Fragen mehr stellen, da würde ich vorsichtig werden, sozusagen, weil es ging um die Frage, wo merken wir, wenn wir Nocebo-Effekte auslösen können, ne?
Ja.
So, und wenn du natürlich sozusagen Gefahr, wahrscheinlich, formal ist doch wahrscheinlich die Gefahr von Kammerflimmern auszulösen mit Defibrillation, das wird da alles drinstehen in dem Aufklärungsbogen. Das passiert ja nur ganz fast nie, ne? Und wenn du das im gleichen Tonfall nebeneinander aufklärst, oh, ja, dann denkst du, oh Gott,
ja, ja,
was wollen die mit mir machen?
Ja, ja,
ja, und dabei ist das Risiko gering. Und ja, und ich glaube, ein Patient, der mit immenser hoher Aufregung und ich meine, ist eh schon aufregend genug, aber wenn der dann noch mit richtiger Angst und irre hohen Katecholaminspiegeln in so eine Untersuchung reingeht, das ist bestimmt nicht gut.
Es wäre ja, man muss ja sagen, wenn so ein Konzept wie dieses Layered Consent, wenn das tatsächlich in der Praxis umsetzbar wäre, das wäre ja, sag mal, für uns eine enorme Erleichterung, ne? Dass wir nicht mehr so massiv in diesem Konflikt stehen, dass wir auf der einen Seite den Patienten schützen wollen vor Nocebo-Effekten und auf der anderen Seite aber rechtlich verpflichtet sind, ihn komplett aufzuklären.
Aber ich frage mich gerade, das wäre eine spannende Frage, das nochmal mit dem Medizinrechtler zu diskutieren. Also wenn der Patient sagt, also du fragst den Patienten, wie tief sollen wir in das Thema einsteigen? Und der Patient sagt, er will es gar nicht in aller Tiefe wissen. Wenn du das dokumentierst, ob dir daraus ein Nachteil greift, weil ich meine, sie unterschreiben alle den Pyramidbogen,
ja,
in dem ja jede Verletzung einer Haarwurzel gefühlt drinsteht, ne? Bei der Rasur in der Leiste. Also ich weiß gar nicht, ob das, also es ist nicht Standard, sondern im Moment ist es, auch der Bogen ist digital, ja, es steht alles drin oder hinten, Patient wünscht keine Aufklärung. Eine spannende Frage, ob man das nicht, ob der Weg dazwischen wirklich unerlaubt ist, ja, wenn man das gut dokumentiert.
Das ist ja wieder so ein Punkt, wo wir denken, Alena Büchs müsste hier mit im Raum sitzen,
ja,
und müsste mit uns diskutieren, weil ich glaube, dass wir sind natürlich gebiased. Ich glaube, dass wir mehr auf der Seite der Patienten stehen und eher, sag mal, sie schützen wollen vor zu viel Angst vor einem Eingriff, nicht? Als ich kann die rechtlich harte Seite kann ich nicht gut vertreten.
Nee, ich auch überhaupt nicht. Da habe ich viel zu wenig Ahnung davon und wäre vielleicht auch nicht hart genug, um zu sagen, doch, das ist so, das muss man so machen.
Ne? Ja, ne?
Also falls Frau Büchs zufällig zuhören sollte, wir hätten große Lust, mit ihr zusammen mal eine Podcast-Folge zu machen.
Unbedingt. Okay, das ist so das, was ich vorbereitet habe zu Nocebo-Effekt.
Spannendes Gespräch, Ingo.
Ja, ne?
Ja.
Dieser Satz, Worte sind Biochemie, das muss man sagen, der ist mir tief ins Weiche gesunken.
Ja.
Nicht, dass man irgendwie nicht einfach nur so unbedacht vor sich hin plaudern kann, ohne davon auszugehen, dass das bei den Patienten was auslöst, nicht? Auch dieser Aspekt, dass die natürlich, was du am Anfang gesagt hast, für uns ist das unser tägliches Geschäft, nicht? Wir arbeiten da einen Patienten nach dem anderen ab, nicht? Aber für die ist es sozusagen die eine Begegnung, die sie für sehr wichtig halten.
Ich glaube, dass der Perspektivwechsel uns als Ärztinnen und Ärzte sehr hilft. Das liegt natürlich, wir haben ganz viele unserer Kolleginnen und Kollegen sind ganz jung, die sind gar nicht krank, die müssen nicht zum Arzt. Aber ich muss gestehen, dass sozusagen, wenn man Arzttermine hat, das hilft, hat mir mehrfach sehr geholfen, nochmal wieder für mich selber zu sagen, wie ist das auf der anderen Seite vom Schreibtisch? Mhm. Ja, man ist ja auf der eigenen Seite sehr eingerichtet und ist von anderen Sachen gerade genervt und merkt gar nicht, was man sozusagen vielleicht bei Patienten auch auslöst. Völlig unbewusst. Niemand tut das ja absichtsvoll. Wobei dieser Satz am Anfang, den von dem Kollegen mit den Zysten, mit der jungen Frau mit den Zystennieren, das ist nochmal eine andere Qualität. Ich glaube, dass wir auch sozusagen durch unbewusstes Handeln, durch das, was uns gerade sonst so am Tag gerade nervt, wir solche Effekte auch dennoch auslösen können. Und wir müssen halt aufmerksam sein, dass wir das merken.
Es ist ja wie bei den Denkfehlern, also wo wir gesagt haben, im Studium hat niemand uns gesagt, dass unser Denken Limitationen unterliegt, nicht? Und dass wir gut achten müssen darauf, wenn wir an die Grenzen kommen, dessen, was wir noch objektiv beurteilen können. Es ist doch wieder so, dass über sowas Wichtiges wie Nocebo-Effekt wir im Studium nichts gehört haben, nicht? Und wie wir eine Kommunikation mit einem Patienten gestalten können, nicht, um das zu vermeiden.
Ja, und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass im Studium ganz wenig vorkommt. Also ich habe im Studium überhaupt nichts erfahren zum Thema, wie ist die persönliche Ebene, ich als Arzt. Also was löse ich aus? Ich als Mensch, wie wirkt sich meine Interaktion aus? Das ist doch alles nur durch, also ich habe abschreckende und positive Beispiele gesehen. Ich habe Kolleginnen und Kollegen gesehen, wo ich gedacht habe, okay, so will ich es auf keinen Fall machen. Mhm. Und ich habe andere gesehen, wo ich gedacht habe, denen gelingt irgendwie was ich noch nicht kann und habe mir versucht, ein Beispiel dran zu nehmen. Das ist aber ja eigentlich schlecht. Eigentlich müsste das systematisiert sein und eigentlich müsste das Teil sein. Und ich sage ja immer etwas lästerlich, dass es relativ zu Beginn des Studiums einen Kurs gibt, sicheres Auftreten bei vollständiger Ahnungslosigkeit. Der Kurs ist natürlich nie gegeben worden, aber dieses Gefühl von, man müsse immer Sicherheit ausstrahlen, auch wenn man völlig unsicher ist, das ist, glaube ich, also uns sind da Sachen auch antrainiert worden, die nicht gut sind.
Ich denke, sowas wie Nocebo, das ist ja auch nicht so, dass du dazu eine Vorlesung hören kannst, nicht? Und dann sagst du, ah ja, alles klar,
ja.
Mache ich nicht. Ich denke, man wird diese Art von Kommunikation ja üben müssen, wo du eben lernst, dass du die Dinge positiv framest und nicht die negative Seite betonst, dass du bestimmte Formulierungen vermeidest. Das ist ja nicht so, dass man das ohne Übung sofort beherrscht.
Ja, und zumal du ja gerade, wenn du neuer im Beruf bist, ja noch mit ganz anderen Sachen der eigenen Unsicherheit beschäftigt bist. Ne? Also am Anfang fragst du dich, wie dosiere ich denn das Medikament, was ich gerade verordnen will? Und sozusagen, du bist mit dir selbst, glaube ich, also ich zumindest war mit mir selber sehr beschäftigt, dass ich zum damaligen Zeitpunkt, ich glaube, ich hatte dafür gar keinen Blick. Aber nochmal, es hat auch nie jemand mit mir über Nocebo-Effekt gesprochen. Das ist was, was wir sozusagen irgendwann gefunden haben, Literatur darüber, und sind sozusagen auf die Idee gekommen, haben uns damit beschäftigt.
Ja, nicht? Und das sind extrem, also auch der Placebo, die sozusagen die gute Seite der Macht, ne, das sind ja extrem wirkungsvolle Mechanismen, die wir in der Hand haben,
ja.
Nicht um Patienten, sag mal, gesünder zu machen oder aber eben ängstlicher. Also mich hat das, sag mal, muss ich sagen, schwer berührt, dieses Thema, und ich achte jetzt nochmal wieder anders auf das, was ich sage.
Ingo, das ist ein wunderschönes Schlusswort.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja.
Ich hoffe, euch da draußen hat die Folge so gefallen, wie sie uns berührt hat. Gebt uns doch mal Rückmeldungen. Das würde uns sehr interessieren, ob euch auch so eine Folge, das war das so ein bisschen die Meta-Themen sind zu unserer täglichen Arbeit, ob das euch auch interessiert.
Ja, gerne unter kommentare@denkfabrikmedizin.de. Da freuen wir uns sehr über E-Mails oder sehr gerne auch sonst bei Spotify zum Beispiel über die Kommentarfunktion.
Und dann tschüss aus Hamburg.
Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.